Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die Baustofffirma Knauf. Die blieb auch nach dem Überfall auf die Ukraine in Russland. Bis jetzt. Jetzt geht das Unternehmen doch. Warum? Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung geht's aber zum Niedersachsen-Korrespondenten Sebastian Brandau. Der ist auf der Hannover-Messe unterwegs. Hallo.
Hallo, grüße aus Hannover.
Hallo, wie üblich startet die Hannover-Messe mit einem Rundgang des Bundeskanzlers. Bastian, was für Eindrücke gab es denn von da und überhaupt, was geht vor sich in den Messehallen?
Ja, das ist hier heute auch so eine Art Ankommentag natürlich, aber es gibt ganz unterschiedliche Schwerpunkte der etwa 4000 Aussteller hier. Da sind die großen Unternehmen vor Ort, die Salzgitter AG oder Microsoft, aber es sind eben natürlich auch Startups da, die sich hier präsentieren, auf der Suche auch nach Finanzierung. Aber es sind auch Bundesländer da oder auch die EU präsentiert sich hier. Und da gibt es natürlich an einigen Ständen Technisches zu greifen, etwa Kondensatoren oder neue Ladestationen für Autos. Aber vieles befindet sich auch im IT-Bereich. KI ist ja einer der Schwerpunkte. Viele Anwendungen werden hier vorgestellt, die KI-basiert sind, vor allem Roboter, so etwas hat sich auch der Kanzler heute angeguckt. Da sollen die Prozesse dann eben schneller vorangehen, die sollen die automatisch lernen durch die KI und man kann davon ausgehen, dass die KI die Automatisierung, und das war ja immer ein Schwerpunkt der Hannover Messe, deutlich beschleunigen wird. Ein weiterer Schwerpunkt hier ist die Umstellung auf erneuerbare Energien, die Produktion, aber etwa auch die Weiterverarbeitung von grünem Strom zu Wasserstoff. Das ist ein Schwerpunkt auch des diesjährigen Gastlandes Norwegen. Norwegen ist ja bisher ein großer Gas- und Ölexporteur, will aus den erneuerbaren Energien Wasserstoff herstellen und diesen auch gerne an deutsche Unternehmen verkaufen.
Auch wenn man nicht Ingenieurin ist, kann man immer verstehen, um was es da geht?
Also sicher nicht im Detail, aber es geht ja im Prinzip für alle, die hier sind, auch ums Vernetzen. Das ist ganz wichtig. Hier kommen ja auch Studenten her oder Schülergruppen, nicht nur Ingenieure und Ingenieurinnen. 5 Tage dauert die Messe, das ist ja auch vergleichsweise lang für eine solche Messe. Es gibt die Hoffnung auf Geschäfte natürlich, das haben mir viele gesagt, deswegen sind sie auch froh, hier zu sein, immer noch ein bisschen pandemiegeschädigt. Die Salzgitter AG zum Beispiel, da hat der Kanzler vorbeigeschaut, die hat gesagt, natürlich ist die Hannover Messe für das Unternehmen, steht nicht in Frage, oder auch das Unternehmen Schunk, das hat für eine KI-basierte Automatisierungsanwendung gestern einen Preis bekommen. Da übrigens hat man mir gesagt, dass immerhin auch die Tochter des Entwicklers diese KI mit Fotos hätte füttern können. Also man kann Sachen dann vielleicht nicht leichter verstehen, aber leichter nutzen. Das ist ja auf jeden Fall das Ziel. Aber es geht auch um die Politik. Deswegen sind ja zum Beispiel viele Player der norwegischen Energiebranche hier, so wurde mir gesagt, um der Politik Nachdruck zu verleihen. Norwegen ist kein EU-Land, da muss also vieles geregelt werden, wenn man mit Deutschland Geschäfte macht. Es sind da auch Unterzeichnungen geplant von zumindest Vorabkommen zwischen Deutschland und Norwegen. Also die Präsenz der Politik auf der Messe ist aus Sicht der Wirtschaft ein sicher entscheidender Faktor für viele.
Kurz nochmal auf die Politik geguckt. Der Bundeskanzler hat ja gestern Abend eine Rede gehalten. Was war da die zentrale Botschaft? Und ließ sich etwas ableiten zum angeblich ja belasteten Verhältnis zwischen Olaf Scholz und der Industrie?
Ja, also es gab dieses Rundgang natürlich auch heute, das ist ja eine Art Speed-Dating, bei dem Bilder entstehen an den Ständen der Unternehmen. Und Scholz hat heute auch nochmal gesagt, was man auf der Messe spüren könne, das sei die Innovation, Lust, neue Dinge zu entwickeln. Und natürlich ist so ein kurzer Besuch, auch wenn er nur kurz ist, eine positive Sache aus Sicht der Unternehmen, von denen natürlich im Moment viele nicht zufrieden sind mit den Entwicklungen. Es hatte diese Kritik gegeben, namentlich von Siegfried Russwurm, dem Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Von 2 verlorenen Jahren hatte Russwurm vor einigen Wochen in einem Zeitungsinterview gesprochen. Und Olaf Scholz hatte Russwurm gestern bei der Eröffnungsfeier direkt angesprochen und selbst von 2 Turnaround-Jahren gesprochen, in denen man nicht nur die Energiesicherheit gesichert habe nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und dem Ende der Gaslieferung, sondern auch viele Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht. Wachstumschancengesetz, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dazu Milliardeninvestitionen in Infrastruktur. Wirtschaft und Staat müssten gemeinsam Innovationen vorantreiben, so hat es Scholz gestern gesagt. Und ja, beim BDI hat man sich das angehört, aber heute hat Siegfried Russwurm gesagt, man stellt sich da auf ein weiteres schwieriges Jahr ein. Russwurm hat heute erneut deutliche Reformen gefordert, um, wie es hieß, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Die bisher eingeleiteten Reformen der Ampel reichten bei weitem nicht aus, um den Industriestandort zukunftsfest zu machen. Also das Verhältnis bleibt da durchaus weiter angespannt.
Der Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brandau war das. Vielen Dank. Thematisch bleiben wir bei der Hannover Messe, ziehen Sie aber rüber in den Frankfurter Börsensaal zu Stefan Wolf. Wie steht denn die Börse zu den Firmen, den Themen auch der Hannover Messe? Die Messe fällt ja in eine nicht ganz einfache Konjunkturlage in diesem Jahr.
Ja, und das ist exakt die Konjunkturlage, die vor allen Dingen hier auch an den Finanzmärkten bewegt. Was die Nachrichtenlage von einzelnen Unternehmen anbelangt, da wartet man erst einmal ab. Und aus diesem Grund war auch eine meiner ersten Fragen an Professor Thomas Schmidt vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, dort verantwortlich für die Konjunktur, eben auch meine erste Frage nach der Bedeutung der Hannover Messe für die Wirtschaft.
Nun, ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, Innovationen vorzustellen, die wir dringend brauchen für die Klimawende, aber auch zur Steigerung von Produktivität. Das ist ja auch immer so ein Stimmungsbild der Wirtschaft und bisher war die Stimmung schlecht und vielleicht ist das eine Gelegenheit, dass sich die Stimmung auch mal wieder verbessert.
Stimmung ist das eine, wirtschaftlicher Erfolg das andere. Wie steht denn die deutsche Wirtschaft aktuell da?
Nun, wir haben eine längere Stagnationsphase hinter uns. Wir haben ja jetzt vor kurzem unsere Prognose nochmal gesenkt, weil auch zum Jahresbeginn die Indikatoren lange Zeit noch schlecht waren. Wir sind schon in einer Durststrecke. Jetzt haben sich in jüngster Zeit die Indikatoren ein bisschen aufgehellt. Also wir kommen in eine langsame Erholungsphase, aber von einem wirklich kräftigen Aufschwung sind wir noch weit entfernt.
Für einen kräftigen Aufschwung braucht man ja auch kräftige Kundenländer, sprich die Exportwirtschaft Deutschland braucht solvente Kunden. Wie sieht denn da die Lage aktuell aus? Wo kann die deutsche Wirtschaft punkten und wo eher nicht?
Nun, wenn man sich die Abnehmerländer anschaut, dann haben wir festgestellt, dass das Wachstum gerade im letzten Jahr aus Ländern kam, in die wir nicht so stark exportieren. Gerade der Euroraum hängt der weltwirtschaftlichen Entwicklung noch zurück. Wir erwarten allerdings, dass sich der Euroraum, also die anderen Euroraumländer, in diesem Jahr etwas stärker erholen und da würde Deutschland dann auch wieder stärker von profitieren. Also wir erwarten eine leichte Belebung des Exports, aber sicher nicht mit einer Dynamik, die wir in früheren Jahren gesehen haben.
Kann man davon sprechen, dass diese Dynamik dann quer durch alle Branchen gehen wird?
Na, wir sehen jetzt schon mindestens eine Zweiteilung der Wirtschaftsentwicklung. Die Probleme sehen wir vor allem im verarbeitenden Gewerbe. Eben da sind die Exporte schwach. Da hat es lange Zeit Probleme mit Vorproduktlieferungen gegeben. Da dürfte sich eine Erholung so langsam einstellen. Die Dienstleistungsbereiche, die laufen eigentlich schon seit längerer Zeit gut. Die haben sich jetzt recht kräftig von Corona erholt. Das könnte sich noch etwas fortsetzen. Aber die Dienstleistungsbereiche haben auch in den letzten Jahren noch Arbeitsplätze geschaffen. Also die stehen insgesamt relativ robust da. Das verarbeitende Gewerbe, das war halt lange Zeit das Sorgenkind. Und das dürfte sich jetzt aber langsam etwas bessern wieder.
Vom Bundesverband des Maschinenbaus hieß es zum Auftakt der Hannover Messe, die Standortschwächen, die Deutschland habe, seien kein Grund für Untergangsdebatten. Können Sie das unterstützen?
Ja, das würde ich auch so sehen. Also wir haben Probleme, das lässt sich natürlich gar nicht leugnen. Also die Energiepreise sind deutlich gestiegen. Das hat zu Anpassungen in der chemischen Industrie, aber auch in anderen Bereichen geführt. Die Steuern sind in Deutschland relativ hoch, Arbeitskräfte werden knapp. Das sind schon Probleme, die die Unternehmen belasten und auch in ihrer Tätigkeit einschränken, aber eben nicht zu einer Deindustrialisierung führen, wie das gelegentlich gesagt wird.
Das Hausaufgabenbuch der Bundesregierung bleibt also gut gefüllt. Für einen Abgesang auf die deutsche Wirtschaft sei es aber zu früh, sagt Professor Thomas Schmidt. Er ist vom RWI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, dort der Konjunkturexperte.
Lässt sich denn, Stefan Wolf, das Besprochene noch mit Kursen unterfüttern? Also Maschinenbauer, auch Softwarefirmen. Wie sieht es da aus?
Ja, da lohnt sich ja immer wieder ein Blick in die zweite Reihe deutscher Aktien, sprich in den MDAX oder den SDAX. Da zeichnet sich keine eindeutige Tendenz ab. Der Autozulieferer Knorr zum Beispiel mit einem Plus von 3,6%. Auch Stahlexperte ThyssenKrupp ist gefragt mit einem Plus von 1,5%. Gefragt auch Aktien von Jenoptik im Minus, dagegen dann Gabelstaplerhersteller Kion mit 1% im Minus. Also eine eindeutige Tendenz lässt sich nicht sehen. Das gilt auch für den Blick auf den deutschen Aktienindex. Der DAX steigt zwar um 0,5% oder 95 Punkte auf 17.832. Die Stimmung aber, so heißt es hier, sei abwartend.
Der Platzhirsch unter den Softwarefirmen SAP spielt wohl eher eine extra Rolle, denn SAP legt heute Abend nach Börsenschluss seine Quartalszahlen vor. Hat die Börse da schon Erwartungen?
Die Börse hat da relativ hohe Erwartungen, der SAP-Kurs allerdings unverändert, also auch hier eine abwartende Haltung. Der Blick geht in zwei Richtungen bei SAP, vor allem in das Cloud-Geschäft, also das virtuelle Software-Geschäft, aber eben auch eine klare Positionierung in Richtung KI, also künstliche Intelligenz, wird in den Aussagen zu den Quartalszahlen erwartet.
Lassen Sie uns noch einen Blick auf den Kurs des Zementherstellers Holcim werfen, denn über den gibt es gleich noch mehr zu berichten.
Und da wird zu hören sein, dass das Unternehmen Klimaneutralität anstrebt, zumindest in Schleswig-Holstein, später mehr dazu. Die Aktien allerdings unbeeindruckt von diesen Nachrichten verlieren an der Schweizer Börse 0,7%.
Dann machen wir das Bild noch komplett mit einem Blick auf Euro, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro liegt am Mittag fast unverändert bei einem $1,0637, während es an den Anleihemärkten einen Renditesprung gegeben hat. Die Umlaufrendite zieht um 6 Basispunkte auf 2,57% an. Es hat Verkäufe von Anleihen bis zum Wert von $1,37 gegeben. Gold ist kräftig unter Druck geraten, verliert über $40 an Wert. Die Feinunze aktuell bei $2,341,46.
Stefan Wolf war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Holcim, den Zementhersteller, den hatten wir ja eben erwähnt. Vor etwa einer Stunde hat der den Spatenstich für einen neuen Zementofen gefeiert. Die Zementherstellung steht ja im Ruf, ein wahrer Klimakiller zu sein. Die neue Produktion soll da besser sein. Jörn Schaar berichtet.
Etwa 200 Zementwerke gibt es in Europa. Jedes von ihnen stößt pro Jahr mehr als 1 Million Tonnen CO2 aus. Das lässt sich nicht vermeiden, weil das Klimagas im Rohstoff gebunden ist, der für die Zementproduktion gebraucht wird, im Kalk. Wenn der Zement gebrannt wird, wird das CO2 freigesetzt. In dem neuen Werk soll nun statt Umgebungsluft reiner Sauerstoff für den Brennvorgang benutzt werden. Dann könne das CO2 hochrein abgeschieden werden, sagte Projektleiter Sven Weidner heute. Der Bedarf dafür sei hoch, etwa in der Chemieindustrie.
Das Bundesforschungsministerium beziffert den Bedarf in Deutschland auf aktuell 21 Millionen Tonnen, der aktuell meist gedeckt wird aus fossilen Energieträgern wie Kohle, Erdgas oder Öl. Mit dem klimaneutralen Zementwerk leisten wir einen Beitrag dazu, diesen Bedarf auch im fossilfreien Zeitalter zu decken. Aus unserem hochreinen CO2 entstehen so Sportschuhe, Dämmstoffe oder sogar pharmazeutische Produkte.
Das abgeschiedene CO2 soll verflüssigt und per Pipeline in das etwa 40 Kilometer entfernte Industriegebiet von Brunsbüttel transportiert werden. Je mehr CO2 in der Industrie eingespart werde, desto wertvoller werde CO2 als Rohstoff. Auch die Bauindustrie könne davon profitieren, sagt Holcims CEO Thorsten Hahn.
Wie kann ich eigentlich klimaneutral bauen? Das ist ja die wichtigste Frage. Und da sehen wir in der Tat, dass wir halt diesen Mehrerlös erzielen können und dass wir halt dadurch eine Profitabilität erzeugen für uns, die halt auch die Investition rechtfertigt. Vor allen Dingen sehen wir, dass der Baustoff Beton, in dem ja der Zement dann reingeht, dass die Mehrkosten, die wir da haben, dass sie in den Gesamtkosten eines Gebäudes, zum Beispiel eines Bürogebäudes, immer noch weitgehend gering sind. Also das heißt, wir werden auch da keinen überfordern, aber der Hebelarm, CO2-neutral zu bauen, der ist im Beton dann am größten.
Naturschutzverbände sehen allerdings auch Probleme mit dem Vorhaben. Es sei zwar gut, dass der Strom für den neuen Brennofen hauptsächlich aus Windkraft kommen soll, sagte der NABU-Landesvorsitzende Alexander Schwarz-Lohse. Allerdings müsse man auch darauf achten, wie das abgeschiedene CO2 später verwendet wird.
Uns ist wichtig, dass der Kohlenstoff, der da eingesetzt wird, dass der nicht an anderer Stelle einfach wieder in die Atmosphäre gepustet wird, sondern dass der dauerhaft gebunden wird. Also zum Beispiel Synfuels würden wir ablehnen, weil wir sagen, nein, da wird der Kohlenstoff verpresst und innerhalb kurzer Zeit doch wieder in den Kohlenstoffkreislauf eingeführt. Das lehnen wir ab, aber im Übrigen stehen wir CCU sehr offen gegenüber.
CCU ist die Abkürzung für Carbon Capture and Usage. Gemeint ist die Nutzung des abgeschiedenen Kohlenstoffs. Der BUND teilte vorab mit, dass der Strombedarf des neuen Ofens im Vergleich zu einer herkömmlichen Anlage um Faktor 3 ansteige, der Wasserverbrauch sogar um Faktor 15. Zudem sei noch nicht klar, wie viel CO2 in der Industrie tatsächlich gebraucht werde und ob überschüssige Mengen nicht doch in der dänischen Nordsee verpresst würden. Für den neuen Brennofen, der neben der bisherigen Anlage entstehen soll, investiert Holcim einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Der neue Ofen sei nicht nur weltweit einmalig, sondern sichere auch den Standort Legerdorf, an dem seit mehr als 160 Jahren Zement produziert werde, sagte CEO Hahn.
Jörn Schaar war das. Die Firma Knauf mit Sitz im unterfränkischen Iphofen ist eine dieser recht großen, aber in der Öffentlichkeit wenig bekannten Unternehmen, die in ihrem Bereich aber sehr prägnant sind. Über die Branche hinaus bekannt geworden ist Knauf dann eher ungewollt, weil die Firma an ihrem Russlandgeschäft festgehalten hat, auch nach dem Überfall auf die Ukraine festhielt, bis jetzt. Michael Watzke, die Frage an den Bayern-Konkurrenten. Knauf hat sich jetzt wohl doch aber anders entschieden.
Ja, Knauf hat heute mitgeteilt, dass man sich nach mehr als 30 Jahren in Russland von seinem dortigen Geschäft trennen wolle. Knauf will das gesamte Geschäft auf das lokale Management übertragen, inklusive Rohstoffgewinnung, Produktion, Vertrieb und Betrieb. Russland ist ein wichtiger Standort für Knauf gewesen. 14 Produktionsstätten mit rund 4000 Mitarbeitern. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen russischen Behörden, heißt es bei Knauf. Eines ist klar, Knauf wird mit dieser Übertragung viel Geld verlieren. Etwa 10% der Mitarbeiter von Knauf sind in Russland und so viel Prozent dürfte es auch beim Geschäft sein.
Ein Blick auf die Firma. Familienunternehmen, aber in der Branche alles andere als ein kleiner Player.
Nein, ein großer Player, einer der Marktführer, 15,4 Milliarden Euro Jahresumsatz, 300 Werke weltweit und rund 40.000 Beschäftigte in 90 Ländern. Wie gesagt, 4.000 davon in Russland mit 14 Standorten.
Wie konkret, Sie haben das eben schon umrissen, sah denn das Engagement von Knauf in Russland aus und was wurde der Firma konkret vorgeworfen? Außer dem Umstand, dass es natürlich generell gute Gründe gegeben hätte, das Russland-Geschäft nach dem Angriff auf die Ukraine aufzugeben.
Ja, also das ist sicher keine Entscheidung, weil das Management plötzlich vom Saulus zum Paulus bekehrt worden wäre oder weil man erst jetzt von den Menschenrechtsverletzungen Russlands in der Ukraine erfahren hat. Auslöser ist vor allem die Sorge vor einem Image-Gau, denn das ARD-Magazin Monitor hat berichtet, dass es Gipssäcke mit der Aufschrift Knauf in Mariupol gefunden hat, dass also beim Wiederaufbau der von Russland völlig zerstörten ukrainischen Stadt Knauf eine Rolle spielen soll, mithelfen soll. Knauf bestreitet das. Seit Februar 2022 liefere man keine Waren mehr nach Russland, importiere auch nichts mehr von dort. Aber die dortigen Werke produzieren halt weiter und möglicherweise auch in Mariupol und helfen dort eben. Ich war selber vor einigen Tagen beim Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee, einem Wirtschaftsgipfel in Deutschland. Da ist die Witwe des russischen Oppositionsführers, des ermordeten russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny mit einem Preis ausgezeichnet worden. Und man hat gemerkt, wie der Druck auf Unternehmen steigt, die immer noch in Russland beschäftigt sind. Und deshalb hat Knauf jetzt reagiert.
Sie sagen, die Sorge ums Image sei der Grund gewesen, um das Russland-Geschäft jetzt aufzugeben. In den Jahren zuvor war es ja nicht so, als habe der Knauf-Firmenchef einen Hehl aus seinen guten Kontakten zum Kreml gemacht.
Absolut. Nikolaus Knauf war mehr als 2 Jahrzehnte russischer Honorarkonsul. Es gibt Fotos von ihm, wo er neben Putin steht und lächelt. Er hat diesen Posten auch nach der Annexion der Krim beibehalten. Er hat die Sanktionen gegen Russland noch 2018 als schrecklich bezeichnet. Also man kann Nikolaus Knauf wohl als Russland-Freund bezeichnen. Die Kontakte reichen bis in die 90er Jahre zurück, als der spätere Präsident Putin noch in der Stadtverwaltung von St. Petersburg tätig war. Also da gab es enge Drähte. Knauf hat in Russland gut verdient. Damit ist jetzt Schluss, eben auch, weil das Image so sehr darunter leiden könnte, weil es jetzt Bilder gibt, die Knauf direkt an russische Kriegsverbrechen auch knüpfen. Mhm. Und deshalb die Entscheidung in Iphofen, das jetzt spät, aber aus Knaufsicht hoffentlich nicht zu spät zu beenden.
Der Bayern-Korrespondent Michael Watzke war das. Vielen Dank. Hannover Messe als Großtermin, neues Zementwerk, zu dessen Spatenstich immerhin der Bundeswirtschaftsminister herbeigeeilt ist. Das hatten wir alles eben im Programm. Die Banken, die haben sich für ihren Bankentag einen Tag mit eher vollem Terminkalender ausgesucht. Dennoch, Mischa Erhardt hat zugehört, was derzeit die Bankenbranche beschäftigt.
Die Liste der Probleme und Wünsche der privaten Banken ist in unsicheren Zeiten wie diesen erwartungsgemäß lang.
Selten war entschlossenes Handeln auf so vielen Feldern so dringend geboten wie jetzt.
So der Präsident des Bankenverbandes Deutsche Bank-Chef Christian Sewing.
Wir müssen unsere Verteidigungsfähigkeit steigern, den Klimawandel bekämpfen, den demografischen Wandel abfedern. Und nicht zuletzt unseren Wirtschaftsstandort grundlegend reformieren.
Ein wichtiger Baustein, der nachhaltiges Wachstum ermöglichen soll, sieht der Bankenverband in einer EU-weiten Kapitalmarktunion. Sie soll einen großen europäischen Binnenmarkt für Kapital und Investitionen schaffen, mit einem einheitlichen Rechts- und Regelrahmen. Bislang gelten national sehr unterschiedliche Gesetze, etwa bei Themen wie Insolvenzen, der Besteuerung von Kapitalgewinnen oder Börsengängen. Durch eine Kapitalmarktunion soll Europa für Investoren attraktiver werden, was notwendig sei, um die enormen Kosten für die Transformation der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität und Digitalisierung zu finanzieren. In der vergangenen Woche hatten die Staats- und Regierungschefs der EU das Thema erneut auf die Agenda gehoben, aus Sicht des Bankenverbandes ein Schritt in die richtige Richtung.
Diese Chance für Europas Wirtschaft muss unbedingt genutzt werden. Das Thema darf nach den Europawahlen nicht wieder in den Hintergrund treten.
So Bankenverbandspräsident Christian Sewing. In der Tat ist der Kapitalbedarf für die grüne Transformation in Richtung Null-Emissionen groß. Die EU-Kommission rechnet bis 2030 mit rund 600 Milliarden Euro jährlich. Dabei gelten nach Ansicht vieler Experten die zersplitterten Finanzmärkte in Europa auch als wichtiger Wettbewerbsnachteil gegenüber Standorten wie den USA oder Asien. Ebenfalls als Wettbewerbsnachteil gegenüber beispielsweise Banken in den USA sieht der Bankenverband die aus seiner Sicht zu starke Regulierung europäischer Banken.
Wir sehen es deswegen als gerechtfertigt und als dringend notwendig an, dass das bestehende europäische Regulierungsrahmenwerk auf den Prüfstand kommt.
Dabei sollten nach Ansicht des Bankenverbandes zu starke und ineffektive Regulierungen abgeschafft werden. Zum anderen sollte Europa die geplante Einführung neuer Eigenkapitalregeln ab 2025 noch einmal überdenken. Denn konkurrierende Regionen wie Großbritannien oder die USA würden diese sogenannten Basler Regeln erst zu späteren Zeitpunkten und in abgeschwächter Form einführen. Damit entstünde für europäische Banken ein Wettbewerbsnachteil.
Mischa Erhardt war das. Anne Brohr-Hilker ist die Staatsanwältin, die sich am meisten bei der juristischen Aufarbeitung der Cum-Ex-Affäre hervorgetan hat. Aber jetzt steigt sie aus. Andreas Braun dazu.
Geschätzte 12 Milliarden Euro sollen die Cum-Ex-Geschäfte die Steuerzahler gekostet haben. Banker, Berater und Aktienhändler ließen sich dabei Steuern erstatten, die nie jemand gezahlt hatte. Mehr als 10 Jahre lang hat Oberstaatsanwältin Anne Brohr-Hilker Cum-Ex-Fälle ermittelt. Sie erreichte, dass Kronzeugen über die komplizierten Geschäfte auspackten. Ihre Anklage führte 2019 zum ersten rechtskräftigen Urteil, weitere folgten. Im Interview mit WDR Investigativ sagte Anne Brohr-Hilker zu ihrer Entscheidung, sie sei immer mit Leib und Seele Staatsanwältin gewesen, sie sei aber überhaupt nicht damit zufrieden, wie Finanzkriminalität in Deutschland verfolgt werde. Die Politik habe 11 Jahre nach Bekanntwerden der ersten Cum-Ex-Fälle noch immer nicht hinreichend reagiert. Auch ansonsten fehlten Kontrollen, was bei Banken und auf den Aktienmärkten geschehe. Sie als einzelne Staatsanwältin könne daran wenig ändern. In Zukunft wird sie bei der Nichtregierungsorganisation Finanzwende tätig sein, um dort auf eine Verbesserung des Systems hinzuwirken. In der Vergangenheit hatte es auch immer wieder Konflikte zwischen der Staatsanwältin und der NRW-Justiz gegeben. Dies sei aber nicht der Grund für ihre Kündigung, betonte Brohr-Hilker.
Die Presseschau nun mit VW. Im VW-Werk in Tennessee kann nun eine Gewerkschaft aktiv werden.
Es schien lange wie eine Gesetzmäßigkeit. In südlichen Bundesstaaten sind Gewerkschaften außen vor. Das war ein maßgeblicher Grund, warum in diesen Regionen in den vergangenen Jahrzehnten so viele Autofabriken gebaut worden sind. Ohne organisierte Mitbestimmung lebt es sich leichter. Umso mehr ist es ein Coup für die Autogewerkschaft UAW, dass jetzt eine überwältigende Mehrheit der Mitarbeiter im VW-Werk in Chattanooga dafür gestimmt hat, von ihr vertreten zu werden. VW und wohl bald auch andere Hersteller stehen einer aggressiven Gewerkschaft gegenüber, die mit schärferer Klassenkampfrhetorik taktiert als in Deutschland üblich und die im Moment vor Selbstbewusstsein nur so strotzt. Auf die deutschen Hersteller könnten in den USA erbitterte Arbeitskämpfe zukommen. Die Berliner Morgenpost thematisiert die Energiekosten in Deutschland. Beginnt oder droht ein neuer Krieg? Steigen Preise für Öl und Gas. Deutschland, das von Energieimporten zu großen Teilen abhängig ist, kann sich von dieser Gleichung nicht lösen. Was folgt, sind höhere Kosten für Unternehmen und Verbraucher. Zuletzt stiegen die Gaspreise für Neukunden um 17%, was einerseits an der wieder höheren Mehrwertsteuer und andererseits an globalen Konflikten lag. Die Zeiten des sorglosen Umgangs mit Energie sind vorbei. Wir werden unser Verhalten ändern müssen. Als Industrie- und Autonation wird Deutschland niemals ohne Energieimporte auskommen. Hinzu kommt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien zuletzt deutlich schwankte, wie auch die politische Agenda dafür.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Gleich nach den Nachrichten. Deutschland heute dann mit Sonja Meschkat am Mikrofon.